Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Ja, und diese Woche startet ein Film, von dem ich dachte oder vielleicht auch hoffte, dass er eigentlich nie starten würde. Und zwar der dritte Teil von Bad Boys. Und der heißt Bad Boys for Life. Und ich habe hier einen kompetenten Menschen in meine weggesuchte Lounge eingeladen.
Die Kompetenz in Person.
Der die ersten beiden Teile gesehen hat. Ja. Es ist Kaspar. Und du hast, warte mal, den ersten hast du auch gesehen? Bad Boys, harte Jungs, aber nicht im Kino wahrscheinlich, weil
nee,
da warst du doch noch.
Da war ich noch zu jung, glaube ich. Ja. Ja. Nee, ich habe den tatsächlich damals, als der zweite rauskam, war ich auch noch zu jung, ja. Denn das war, glaube ich, einer der wenigen Filme, das ist ja was ganz Seltenes, wenn ein Film ab 18 ist.
Ja, genau.
Ich glaube, der war ab 18.
Das macht es per se schon mal spannend.
Ich
ne?
weiß auch nicht, was der Punkt ist, ab wann ein Film ab 18 ist. Ich kenne Filme, die sind ab 16, wo eigentlich alles zu sehen ist.
Ja, ja, das stimmt.
Sind dann Brüste zu sehen und in Amerika ist es schwierig, obwohl FSK ist ja deutsch, also ich verstehe es auch nicht.
Ja, es ist, war sehr brutal. Ja. Also die Shootouts waren sehr drastisch. Ne? Also Sex kam, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel drin vor, wenn ich mich richtig erinnere. Also Bad Boys, harte Jungs 1995 und Bad Boys 2 dann 2003. Und ich habe übrigens interessanterweise bei der Recherche einen Film gefunden, der auch schon mal Bad Boys hieß und 1983 lief. Er hieß Bad Boys, klein und gefährlich. Hat aber nichts mit der Bad Boys-Reihe zu tun. Sean Penn hat mitgespielt und ich glaube, das war so ein Highschool-Drama. Aber egal, es gibt also eigentlich streng genommen...
Sean Penn, der muss besser sein als
die Der muss besser sein als die Filme mit Will Smith. Will Smith, mittlerweile 51 Jahre. Und Martin Lawrence, 54 Jahre alt, machen es noch einmal. Sie spielen noch einmal. Sie geben noch einmal Mike Laurie und Marcus Burnett.
Mike, wir haben mehr Zeit hinter uns als vor uns.
Mann, bitte, ich werde noch Kriminelle jagen, bis ich 100 bin.
Ich nicht, ich gehe in Rente.
Was ist aus Bad Boys fürs Leben geworden?
Wird Zeit, dass wir Good Boys werden.
Wer zum Teufel will diesen Song singen?
Ich stecke sie in ein neues Team. Sie arbeiten jetzt mit der Emma.
So, für einige Leute ist das ja Kult, Bad Boys. Für dich, Kaspar, offenbar nicht. Ne?
Naja, das kommt ganz drauf an. Also irgendwie damals, das ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich, ne? Aber
das
damals,
macht doch nichts. Du musst dich hier für nichts schämen.
Ich habe gerade mal nachgerechnet. Ich glaube, bei dem zweiten Teil, als der rauskam, als ich den dann auch heimlich mit einem Kumpel geguckt habe, war ich, glaube ich, 13 oder 12. Mhm. Und da fand man das natürlich geil.
Ja,
da
klar.
War ich so, wow, geil. Und Will Smith war sowieso so ein Jugendheld. Da hat man noch nicht wirklich differenziert. Man in Black war toll. Wild Wild West war damals, glaube ich, auch so, ich weiß nicht, ob das müsste auch davor schon gewesen sein. Also das waren alles so Filme, die ich total abgefeiert habe, wo ich sah, war, das ist mein Jugendidol, wo ich mich auch, keine Ahnung, wo ich ständig Man in Black sein wollte. Und deswegen, aber Bad Boys war irgendwie dann mit drin.
Also ich kenne jemanden, der Bad Boys, ich kenne sogar einen richtigen Fan, Lars Höppner hier bei uns von den Onlinern.
Ja, der ist,
Und der ist richtig, und auf den hatte ich heute auch gehofft, aber der hat einen halben Tag frei. Ne? Ich dachte, der kann mir mal erzählen, was er daran so toll findet.
Das muss ein stumpfer Typ sein.
Also dieser dritte, wir haben uns ja eben den Trailer angeguckt und das hast du jetzt gesagt, aber das ist er auch gar nicht. Aber man hat ja manchmal so Vorlieben. Ich habe auch manchmal so ein Faible für Filme. Ich fand früher, weil du gerade sagst, so, wenn man so 12 ist, fand ich Adriano Celentano Filme toll. Und allein auf Grund, ich meine gut, Adriano Celentano ist cool.
Er ist ein cooler Typ,
eindeutig,
ist auch meine Lieblingspizzeria in Köln.
Und er ist, nein, er hat das Herz am richtigen Fleck. Er ist Italiener sowieso schon mal per se. Er hat super Songs gesungen. Und, aber deswegen habe ich die Filme nicht gesehen, sondern weil ich wusste, seine Filmpartnerin war damals immer Ornella Muti. Und es gab immer in diesen Filmen mit Adriano Celentano, es gab eine Szene, in der Ornella Muti sich auszog. Es war einfach so. Und ich war natürlich mit 12 irrsinnig verknallt in Ornella Muti und sie hatte auch eine tolle Figur. Also insofern, man hat ja immer, man findet immer irgendwas in dem Alter in Filmen und kann es im Nachhinein auch gar nicht mehr begründen. So, den Trailer haben wir gesehen und der Trailer sieht, ich habe, als ich den Trailer gesehen habe jetzt für Bad Boys for Life, der sah schlimm aus.
Ja, so ein bisschen wie, ja, Expendable. Sowas
ja, nee, es sieht so, es sieht so aus wie, also so wie der ganze Film auch aussieht. Es sieht so ein bisschen aus wie CSI Miami. Also
ja,
so,
stimmt.
So, weißt du, so billiges Licht.
Ja, genau, alles so, ein bisschen, so super sonnenscheinig.
Ja, ne? so sonnenscheinig, aber auch so diese, weißt du, die Innenszenen, also die Interieurszenen, also wenn sie dann da irgendwie was recherchieren oder so, auch alles so mit künstlichem Licht und also nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und es ist auch, es ist so ein bisschen Altherren-Action-Kino geworden.
Okay.
Will Smith trägt keine Tanktops mehr, also das ist die Nachricht jetzt, die schlechte Nachricht. Es hat sogar manchmal so ein bisschen so
Star-Rollator.
Ich will nicht zu viel verraten, wir spoilern ja nicht, aber es ein Rollstuhl spielt tatsächlich eine gewisse Rolle und es wird mit dem Alter so ein bisschen kokettiert, wie das ja manchmal so ist bei solchen Filmen mit alternden Hauptdarstellern. die Handlung, ich kann mich eigentlich, obwohl ich den Film heute Morgen gesehen habe, ich kann mich eigentlich schon fast gar nicht mehr daran erinnern.
Kannst du uns verraten, gibt es einen Dialog, wo Will Smith nicht irgendwas mega Cooles sagt?
Ja, das Schlimme ist, Will Smith war, das war mal cool, also was mega cool ist. Und jetzt ist es alles so drauf angelegt, dass es mega cool sein soll. Und wie wir
so
wissen,
CSI-mäßig, ja.
Wie wir eben wissen, das funktioniert dann eben nicht. Ne? Oh. Die Handlung ist auch so abenteuerlich und es hat sogar am Ende so Star Wars-hafte Momente. Also wie gesagt, wir spoilern hier ja nicht. Kunstblut in den schillerndsten Farben habe ich so noch nie gesehen, aber es ist ja auch Miami, ne? Vielleicht ist das also ein bisschen mehr colorful, ne? Und symptomatisch für diesen Film ist wirklich, sie haben, das muss man sich mal vorstellen, ich habe es zuerst gar nicht geglaubt, sie haben Björn Ironside aus Vikings im Film, also nicht den Wikinger, sondern den Schauspieler, also Alexander Ludwig. Und ich meine, Leute, also das ist wirklich der Mann der Stunde, den wollen ja nur alle sehen. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn in diesem Polizeiteam irgendwie verbannt auf so einen Sesselfurzer-Job als Computerexperten. Das ist so schlimm. Und ich gucke ja gerade parallel Vikings und Leute, das ist wirklich, also erstmal ist es demütigend, finde ich, für Alexander Ludwig und dann aber auch Leute, ihr habt gar nicht begriffen, was ihr da für einen Pfund habt, ja, also ihr wart so damit beschäftigt, Will Smith in Szene zu setzen, dass ihr Alexander Ludwig da allen Ernstes zum Computerexperten gemacht habt, ne? Schlimm ist es, was soll ich sagen? Guckst du eigentlich aktuell Vikings, da wir gerade dabei sind?
Nee.
Achso, du guckst...
Also natürlich, ich würde sagen, ich bin ein Viking-Schauer, aber die aktuelle Staffel habe ich
noch nicht. Bist du noch nicht drin, ne? Alles klar.
Na, dann ist, das wird mir so oft bei Amazon vorgeschlagen.
Ich dachte, ich frage mal einfach nach. So, also trotz alledem, also ich gebe dem Film, ich habe ja mein Herz auch für die Fans und ich weiß auch, dass ich... Danach wird man ja mal gefragt, ne? Der Verleih fragt so, wie fandst du den Film? Ich habe gesagt, ja, für mich ist es nichts, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn du so richtig Hardcore-Fan bist, ist es vielleicht doch was, ne? Also insofern gibt es für den Film eine 4. Dieser hier übrigens frei ab 16 und die gute oder beziehungsweise schlechte Nachricht ist, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sieht, Bad Boys 4 ist bereits in Vorbereitung. Ne? Also der wird auf jeden Fall geplant, der kommt auf jeden Fall. Und bei mir ist es ja immer so, ich sage immer, verlasst euch einerseits natürlich darauf, was ich sage, aber macht euch auch selber ein Bild und deswegen habe ich hier die Tickets. Ne? Doppeltickets, da kommen noch mehr nachher. Also gut aufpassen. Doppeltickets für Bad Boys for Life. Und jetzt kommt's, da mal diesen Film, der so eine komplizierte Handlung hier hat, dass man sie sonst noch gar nicht verstehen könnte, wenn man nicht Teil 1 und 2 gesehen hat, packe ich obendrauf noch, heute ist wieder Fischmarktmodus hier, ich packe obendrauf noch die Blu-ray, auf der Teil 1 und 2 drauf sind. Also ihr könnt dann zuerst zu Hause nochmal gucken, also euch auf den neuesten Stand bringen. Wie war das nochmal damals, ne, mit Teil 1 und 2 und dann den aktuellen sehen. Kaspar, war super, dass du hier warst, weil du musst ja erstmal jemanden finden, der Bad Boys 1 und 2 gesehen hat. Ne? Da gibt es ja gar nicht.
Ich glaube, es gibt ganz viele.
So wahnsinnig.
Musst du mal beim Teletext bei D-Max pro 7 Max Sat.1 Doku oder so einfach mal schreiben. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge.
Okay, ja, ich glaube auch. Ich kenne sie einfach nur nicht. Das ist eben das Ding. Wir machen jetzt weiter mit einem völlig anderen Film, einer ganz anderen Welt, und zwar die Welt des Udo Lindenberg. Und für diesen Film habe ich einen Gast eingeladen in die Weggesuchtet Lounge, der den Film nämlich auch schon gesehen hat. Und ich habe ihn auch deswegen eingeladen, weil wir völlig unterschiedlicher Meinung sind zu diesem Film. Das finde ich immer ganz spannend. Es ist Lasse. Lasse, schön, dass du da bist.
Guten Tag, Christian. Na,
du warst auf der Premiere ja auch, auf der Weltpremiere, ne? Und da haben wir uns irgendwie verpasst. Du hast gesagt, du hast mich gesehen.
Genau, am roten Teppich, da standst du schweigend ins Gespräch vertieft.
Schweigend ins Gespräch vertieft.
Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich sehe ihn so oft, den lieben Christian.
Da können wir uns in der Weggesuchtet Lounge doch treffen. Ne?
Genau.
So war's.
Ja.
Der Lindenberg macht dein Ding heißt, der Film über Udo Lindenberg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal von diesem Projekt gehört habe, habe ich gesagt, so ein Film über Udo Lindenberg, das will ich das sehen. Also ich habe ja, ich weiß es nicht, ich bin mit Udo Lindenberg aufgewachsen. Jeder kennt Udo Lindenberg, der Mann mit dem Hut und der Sonnenbrille und der so rumnuschelt. Und dachte ich, will ich darüber einen Film sehen? Interessiert mich eigentlich nicht, aber ich finde, und wie gesagt, wir sind ja verschiedener Meinung, die haben für mich persönlich das Beste daraus gemacht. Also ich habe den Film zweimal gesehen. Ich habe ihn gesehen einmal in der Pressevorführung als Vorbereitung auf die Interviews und dann nochmal auf der Weltpremiere. Und ich fand ihn beim zweiten Mal, ich fand ihn beim ersten Mal schon gut, beim zweiten Mal fast noch besser, weil sie haben, und jetzt kommst du ja gleich, Lasse, ne? Sie haben sich konzentriert auf die Jugend von Udo Lindenberg und der Film hört eigentlich auf, wenn Udo Lindenberg tatsächlich bekannt wird. Also mit dem ersten großen Konzert in Hamburg, da ist dann Schluss. Also es ist eigentlich der Lindenberg ohne Hut und Brille, ne? Der in diesem Film dargestellt wird. Und ich finde, die haben es wirklich gut gemacht. Es ist ein richtiger, schmutziger, kleiner Muckerfilm geworden. Und vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, waren die Schauspieler. Also das ist das, was den Film trägt. Ich fand Detlef Buck super in dieser Rolle als, er spielt ja so ein A&R-Mann, also so ein, wie nennt man das, Artist in Repertoire.
Genau, so ein,
bei der
ein
Teldec,
also Musikakquise betreiben.
Musikakquise, also
Nachwuchsstars.
Er sucht neue Talente. Ja. Detlef Buck als Matheisen. Und dann gibt es noch Charlie Hübner, der spielt den Vater. Ganz großartig fand ich wieder Max von der Gröben als Gitarrist Steffi in der Band, den wir erkennen aus Fuck You Goethe, da hat er ja den Terror gespielt.
Der spielt toll.
Und der ein super Schauspieler ist, aber allen voran ist es wirklich für mich Jan Bülow in der Rolle als Udo Lindenberg.
Wir Lindenbergs werden Klempner und sonst nichts.
Schreib Songs auf Deutsch.
Auf Deutsch geht gar nicht.
Ach, nee? Ich bin Udo. Das nächste große Ding. Ich sollte mich melden, wenn ich bereit für meinen Porsche bin.
Aus! Aufhören! Aufhören! Schluss!
Weißt du was? Viel Spaß noch auf dem Weg nach oben.
Hat den Nerv nicht getroffen.
Das passiert, Udo. Tremt
oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn.
Was, wenn ich wirklich ein Verlierer bin?
Die Lindenbergs gewinnen nie, verlieren immer.
Du spieltest Cello.
Ich will nur nicht so sein wie einer von den Tröten, die alle den gleichen scheiß Sound haben.
Zeig der Welt deine Seele.
Sag, dass du immer für mich da bist.
Lasse, und du, ich glaube, dir hat genau das an dem Film nicht gefallen, was mir alles gefallen hat. Also jetzt nicht die Schauspieler, aber du hast mir gesagt, da kam ja gar keiner von seinen großen Hits vor.
Ja, ich mein,
Andrea Doria ist natürlich ein Riesenhit, ne? Aber,
klar, genau, so ein ganz alter. Und Jan Bülow vorneweg, na klar, der spielt richtig, richtig gut mit seinen 23 Jahren.
Wenn ihr euch jetzt wundert, ich habe gerade hatte irgendwie das Gefühl, dass Lasse nicht nah genug am Mikrofon dran ist, und dann habe ich das so ein bisschen runter.
Das waren gar keine Flatulenzen hier.
Nee, das war. So hört sich das an, wenn muss das mal ölen.
Ja, ich höre mich aber auch, wirklich auch nicht so mega laut, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. 23-jähriger Nachwuchsschauspieler, und klar, der liefert da richtig ab, das fand ich auch, und der wurde ja auch bei der Premiere extrem gefeiert, fast wie so ein neuer Gott, also es war mir alles schon fast zu doll dann da, auch wie diese Regisseurin Hermine Hundgeburt da noch alle gefühlten Kniefall gemacht haben, sowas finde ich immer generell eklig, so diese Angebieter, aber was ich halt an dem Film nicht mochte, klar, ich auch 2-3 Mal gelacht und war auch jetzt nicht grundlegend schlecht unterhalten, aber meine Meinung, also ich hatte mich so drauf gefreut auf so eine Art Rocketman oder Bohemian Rhapsody, also Freddie Mercury oder Elton John, die Lebensgeschichten, da geht's ja auch ums Ganze, ums große Ganze, das ganze Leben. Gut, der eine Film endet dann auch mal kurz vor, bevor es dramatisch wurde und so, ihr wisst, was ich meine, vielleicht bei Bohemian Rhapsody. Aber, worauf will ich hinaus?
Ich weiß, dir fehlt der große
Udo.
Bogen.
Also ja, ich bin Udo-Fan eben auch. Ja. Ich habe den öfter live gesehen hier im Volksparkstadion in der Barclays.
Tatsächlich, ja.
Ja, ich vergötter den. Ich wünsche
so
mir
weit
schon,
geht es bei dir.
Es geht so weit. Ich habe schon hunderte Euro dem in den Hintern geschoben. Aber genau das eben, dass dann eben diese jetzt neueren Hits, dieses ganze Mach dein Ding und durch die schweren Zeiten und alles, was jetzt in den letzten Jahren hat, der doch nochmal so ein richtiges Comeback fast.
Er hat sich nochmal ein bisschen neu erfunden, weil das ist ja immer noch der alte Udo, aber er hat es geschafft, den alten Udo nochmal als neuen wieder zu verkaufen.
Genau.
Aber vielleicht kommt er ja Teil 2 irgendwann. Ne? Wenn der erste jetzt so gut läuft, könnte ja sein, dass Teil 2 gedreht wird. Ich weiß, was du meinst.
Hinterm Horizont geht's weiter. Weißt du, was ich meine? Das
klar.
So, oder hier Cello wurde da einmal so gut. Das haben sie süß gemacht. Ganz
das finde ich schön. Es werden die Geschichten von Songs nämlich erzählt.
Ja,
ne?
Und die Geschichte hinter Cello, ich will hier auch nicht spoilern.
Auch Mädchen noch aus Ost-Berlin wird auch, wir wissen, wie der Song entstanden ist. Ne?
Also, ja, aber genau. Und die Geschichte hinter Cello, hast du das gewusst?
Ich hab's nicht gewusst.
Spoiler nichts, aber die Geschichte dahinter, okay.
Ich wusste, es existiert eine Frau, aber wer das jetzt genau war, das wusste ich auch nicht. Ja. Trotzdem, also für mich ist es so eine wirklich so ein Hamburger Bohemian Rhapsody geworden oder Hamburger Rocketman, weil es ja auch so diese Stimmung in den 70er Jahren in Hamburg unheimlich gut einfängt, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja, große Freiheit und so nett umgebaut.
Ja, große Freiheit. Der Kiez und Hermine Hundgeburt hat das wirklich super gemacht, und der hätte ich das gar nicht, was heißt nicht zugetraut, die ist eine super Regisseurin, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie jetzt unbedingt die richtige Regisseurin dafür ist, weil die hat vorher so Filme gemacht wie Tom Sawyer oder Effie Briest oder sowas. Aber wenn du jetzt denkst, so ein Film über Udo Lindenberg, das habe ich sie auch im Interview gefragt. Da kommen wir gleich noch drauf, das hören wir ja gleich noch. Also ich, für mich war das genial gelöst. Ne? Also der, dass es aufhört eben mit diesem Konzert und naja gut, ist Onkel Pö kommt natürlich auch vor, ist ja auch eine Hamburger Legende. Ja. Allerdings komischerweise weder Marius Müller-Westernhagen noch Otto, die ja, Otto Walkes, die ja in derselben Zeit da genau. irgendwie bekannt. Aber man lernt auch viel über Udo. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass er das Schlagzeug gespielt hat in diesem Tatort, in der Tatort-Melodie.
Doch, das habe ich schon mal gehört irgendwo.
Das wusste ich zum Beispiel nicht
mehr, dass er so ein Schlagzeuger sowieso jahrelang erstmal war. Ja, das war mir nicht mehr das, so
bewusst. Ich wusste auch nicht, dass er als Jazz-Schlagzeuger sogar Wettbewerbe gewonnen hat. Also auch ganz interessant. Mhm. Für mich ist der Film, beziehungsweise das spare ich nochmal auf, welche Note das jetzt genau ist. Wir machen jetzt einen Szenenwechsel. Ja. Wir gehen jetzt in ein Hotel. Welches Hotel das ist, das werdet ihr gleich hören. Zum Interview mit Hermine Hundgebührt und Jan Bülow, mein neuer Schauspielgott, der Udo Lindenberg hier in diesem Film auf eine ganz neue Ebene hebt. Und ich finde, er spielt den ja, ich habe gedacht, der spielt den mit so viel Swagger irgendwie und so cool, wie Udo selber wahrscheinlich nie war.
Vor allem, dass er mit 23 schon so ein Selbstbewusstsein hat, auch sich in so einer Rolle so fallen zu lassen. Also der wirkt ja, als wäre er Mitte 30, ne?
Ja, ja.
Guck doch mal, jetzt mal ganz im Ernst hier in der Spitaler Straße oder so, in der Innenstadt, der 23-jährige Menschen an. Also nichts gegen 23-jährige Menschen, ja, ja. Aber die meisten wissen übertrieben gesagt noch nicht mal, wie man irgendwie sich die Schuhe zubindet. Und der ballert dann so eine Rolle raus?
Ja, das ist, er hat dieses Theater-Selbstbewusstsein. Er kommt vom Theater und er hat diese Theater-Coolness irgendwie auch, ne? Also er hat ja auch schon Hamlet gespielt. Muss man sich mal vorstellen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber der hat, kam von der Schauspielschule, hat ein festes Engagement sofort bekommen in Zürich und die erste Saisoneröffnung und die allererste Rolle, die er da gespielt hat, war Hamlet. Also ja. Wahnsinn, wow. William Shakespeare, eine Riesenrolle. Und, aber wie gesagt, wir gehen jetzt zum Interview und hören uns mal an, was Hermine Hundgebührt und Jan Bülow, die große Hermine Hundgebührt dazu zu sagen hat.
Und ich habe es euch versprochen, wir sind heute an einem Ort, an dem Kinogeschichte geschrieben wird. Wir sind im Hotel Atlantik und das ist natürlich auch deswegen wichtig, weil es geht um den Film über Udo Lindenberg. Udo Lindenberg hat hier jahrzehntelang eine Suite gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er die immer noch hat. Er hat sie immer noch, wie ich gerade aus informierter Quelle höre. Und ich sitze hier mit den beiden Menschen, ohne die dieser Film gar nicht existieren würde. Es ist einmal die Regisseurin Hermine Hundgebührt, die ihr kennt, ihre Filme, es sind ganz unterschiedliche Filme, Bibi Blocksberg zum Beispiel, Die Weiße Maasai, Effi Briest, Tom Sawyer und viele andere, ich habe richtig gezählt, 4 Grimme-Preise, glaube ich, diverse Fernsehpreise und noch andere Preise. Und ich sitze hier auch mit dem Hauptdarsteller Jan Bülow, dessen Film Radio Heimat ihr kennt, abgeschnitten. Oder auch, ihr habt ihn vielleicht gerade als Tom in Dogs of Berlin auch gesehen. Also schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hallo.
Wie ist das, ich stelle mir ganz naiv mal die Frage, ich weiß ja, wie Filme gemacht werden, aber wenn man jetzt so einen Film über Udo Lindenberg macht, wie läuft das? Also ich habe ja gesehen, er hat keinen Produzenten-Credit, aber er war ja wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form involviert, oder nicht? Oder konntet ihr machen, was ihr wolltet? Oder hat er gesagt, ich möchte aber...
Udo Lindenberg ist schon insoweit involviert, weil es über ihn geht. Das ist ja, wir haben ja einen Film über die Jugend von Udo Lindenberg, also seine musikalische Entwicklung zu dem, was er jetzt darstellt. Diese Reise haben wir beschrieben und genau, und das hatten wir eben schon beantwortet. Also was eben ist, dass Udo uns beiden sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und dass er eigentlich grundsätzlich und eigentlich sehr einverstanden mit den Drehbüchern die er bekommen hatte. Und dann hat er halt eben losgelassen. Und das ist ja auch wichtig, weil er ist ja ein kluger Künstler. Und er weiß, glaube ich, auch, dass man, wenn man Menschen keine Freiheit gibt, kann sich auch nichts entfalten. Hm.
Jan, hattest du, wollen wir du sagen, alle? Ja. Ist das okay? Ja, prima. Jan, wie war dein Kontakt zu Udo? Hattet ihr vorher, habt ihr irgendwo ein Bier getrunken? Habt ihr es nicht getan? Wie lief das?
Doch, haben wir. Es gab hier, genau hier, wo wir sitzen, gab es ein Treffen. Wir hatten vorhin schon gerätselt, wann genau das war. Das war auf jeden Fall kurz bevor wir dann auch letztendlich angefangen haben, diesen Film zu drehen. Ja, das war irgendwie so eine Mischung aus allem Möglichen. Einerseits ging es natürlich auch darum, dass ich gesagt habe, ich will ihn unbedingt mal kennenlernen. Für mich war das irgendwie skurrilerweise auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt in meiner Vorbereitung, weil ich finde, ihn zu erleben und ihn auch in einem, sag ich mal, etwas privateren Kontext zu erleben, als wenn man sich jetzt Videos und Dokumentationen anguckt, da versteht man dann erstmal, warum er, also was ihn dazu bewegt, das zu machen, was er macht, warum das auch so eigentümlich ist, warum das aber gleichzeitig auch irgendwie so erfolgreich ist, also wo das herkommt. Ich wollte dann irgendwie so dieses Warum verstehen. Und ja, also ergo, ja, wir haben ein Bierchen zusammen getrunken und ich weiß noch, dass eben auch Hermine war dabei und noch von unseren Produzenten, Michael Lehmann war auch dabei. Und irgendwann standen alle so auf und sagten, sie gehen sich nochmal besprechen. Dann wollte ich auch aufstehen aus Höflichkeit, weil ich dachte, ich gehe mal mit. Und dann hat Udo nur zu mir gesagt, wie, was, du gehst schon? Dann habe ich gesagt, nö, du, ach, ich bleib auch noch gerne. Und dann, das ging ganz schnell. Ich hatte eigentlich so total viele Pläne, frage ich ihn jetzt was über seine Kindheit oder sonst irgendwas. Und das ist alles gar nicht gemacht. Also das ist so, ich habe mit ihm relativ schnell eher eine Ebene gefunden, dass ich mit ihm so geredet habe auf ziemlicher Augenhöhe und dass ich auch irgendwann vor ihm saß und so später am Abend irgendwann dachte, ey, Wahnsinn, ich habe irgendwie total noch nicht einmal darüber nachgedacht, wer das eigentlich ist. Also für mich war das dann einfach irgendwie, und ich glaube, da trägt er auch einen entscheidenden Teil zu bei, für mich war er ab Sekunde 1, wo ich ihn in Person gesehen habe, eigentlich einfach irgendwie ein Kumpeltyp, so, also, und einen, der mir irgendwie sofort eine Tür aufgemacht hat, und als das habe ich ihn kennengelernt. Ich habe ihn auch als guten, sehr, sehr guten Gastgeber kennengelernt, und das ist es eigentlich, und ich fände es viel wichtiger, ihn als Menschen kennenzulernen, als ihn irgendwie über seine Vergangenheit zu fragen, weil wenn ich das wissen will, gibt es genügend Material, sowohl in Büchern oder in Videoform. Das kann man auch anders machen, und für mich war das so wichtig zu verstehen, warum er so tickt.
Hermine, was ich ja total spannend finde, wenn man auch so deine Filmografie sich anguckt, dass du ja immer völlig unterschiedliche Filme gemacht hast. Also es ist ja wirklich alles von Kinderfilmen bis Literaturverfilmungen, es ist alles dabei. Aber wenn jemand jetzt so eine Musikerbiografie verfilmt, dann guckt man ja erstmal so, was hat denn der, wer könnte das machen? Hat der vorher Musikfilme gemacht? Hat der Musikvideos gedreht? Oft ist es ja so in den USA, dass auch so ein Musikvideo-Regisseur verpflichtet wird. Wie bist du zu diesem Film gekommen?
Ja, Michael Lehmann, also von Studio Hamburg Filmproduktion, ist vor 3 Jahren bei der Lola-Verleihung auf mich zugegangen und hat gefragt, ob ich diesen Film machen möchte, diesen Musikfilm über Udo Lindenberg. Da habe ich mich auch erst gewundert, warum ich. Und dann, ich weiß es immer noch nicht eigentlich, aber vielleicht muss man sich das Produkt angucken. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das sehr, sehr reizvoll finde, wie gesagt, einen Musikfilm zu machen. Und das für mich eine ganz große Herausforderung. Und das, eigentlich ist es ja auch ein Jungsfilm, wenn man es genau betrachtet. Das finde ich auch super spannend. Für mich war wichtig, dass dieser Film halt eben bis zum ersten großen Konzert geht. Also quasi die Zeit, bevor Udo den Hut genommen hat, sozusagen, dass es wirklich eine Zeit ist, wo man ihn halt eben nicht so genau kennt. Und mich haben die 70er Jahre sehr interessiert, die Energie, die musikalische Entwicklung, und das spiegelt sich auch im Soundtrack wieder. Durch was ist er beeinflusst worden? Wie ist sein musikalischer Weg? Und letztendlich, und dann ist natürlich auch das, was er erlebt, sehr außergewöhnlich, dass er mit 17 nach Libyen gegangen ist, um da in GI-Bands zu spielen, wo er herkommt, dass er aus Nordrhein-Westfalen, jeder denkt ja, der ist aus Hamburg, er ist aber ein Junge aus Nordrhein-Westfalen, ja. Gronau, und all diese Sachen, das finde ich sehr spannend. Und ich finde auch, dass Udo mich begleitet hat seit den 70er Jahren, und er ist ja auch wirklich ein ganz bedeutender Künstler der Bundesrepublik. Er hat auch nie die DDR vergessen, er hat sich immer politisch engagiert, gleichzeitig ist er ein Poet, wenn man genau seine Texte betrachtet, und er hat einen Humor, hat eine Selbstreflexion, hat eine Selbstironie und hat auch immer er war immer für alle Menschen offen. Also das haben sich um ihn auch die Randgruppen oder die einsamen Herzen und der Jan eben schon beschrieben hat. Letztendlich interessiert er sich für Menschen, und genau das macht ihn aus.
Ich war vorhin in der Redaktion und die haben mich dann gefragt, so, ja, und wie ist denn der Film?
Und auch ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, einen Udo Lindenberg-Film, es gab schon das Musical und irgendwann wird ja auch, ich kann es ja so sagen, ich bin jetzt kein besonders großer Udo Lindenberg-Fan und ich meine, manchmal für manche Leute wird er ja auch zur Reizfigur irgendwann, wenn solche Menschen so überpräsent sind. Also kurz, ich habe nichts davon erwartet und ich habe den Leuten gesagt, ey, das ist ein richtig guter Film geworden, weil es eben genau deswegen, weil er hört auf, wenn der Erfolg eigentlich beginnt und es ist ein ganz, es ist ein Rock'n'Roll-Film geworden, was ich eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte.
Dankeschön.
Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, Lob muss auch mal erlaubt sein. Und es liegt natürlich auch, Jan, an dir, weil du ihn so spielst, ohne irgendeine, ja, wie soll ich das sagen? Also man sieht ihn so, als ob man ihn zum ersten Mal überhaupt sieht eigentlich, ohne dass da irgendwelche Manierismen drin sind oder keine, was man befürchtet hätte vielleicht. Mhm. Ne? Wie hast du das gemacht?
Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie so schwierig zu sagen, weil es gibt dafür irgendwie gar keine Anleitung und es ist sicherlich irgendwie aus heutiger Sicht, also rückwirkend irgendwie auch ganz schön, dass ich so naiv war, weil ich keinerlei Erfahrung damit hatte und weil ich ganz viele Sachen auch ausprobiert habe. Und sicherlich war nicht alles davon irgendwie immer super produktiv, aber ich habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Ich habe auch ganz naiv am Anfang gedacht, gut, wenn ich jetzt so jemanden spiele, dann muss ich den erstmal irgendwie nachmachen können. Dann habe ich aber in Rücksprache mit Hermine eben auch wieder rausgefunden, wenn wir da jetzt anfangen, jede Geste zu kopieren, dann haben wir, um es mal so zu sagen, finde ich, ein ähnliches Problem wie bei Bohemian Rhapsody, weil das ist technisch alles sehr versiert und auch ich halte auch die Leistung dieses Rami Malek in allen Ehren, aber es ist halt, ich weiß nicht, wo da der Mehrwert ist, wenn man etwas wirklich eins zu eins kopiert. Und das spielt uns auch in die Karten an der ausgewählten Zeit. Also das heißt, wir haben was vorher, von dem es einfach kein Beweismaterial in Form von Video oder Tonschnipseln gibt. Es gibt einige Fotos, aber die sagen ja jetzt noch nicht ganz so viel aus und es gibt Udos Erzählungen und wir haben irgendwie somit eine kleine Form der Narrenfreiheit zu erzählen oder zu behaupten, dass er war so. Und das, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, keine Ahnung. Ich glaube, es ist viel auch irgendwie damit entstanden, dass Hermine und ich immer miteinander irgendwie gesprochen haben. Wir haben viel miteinander kommuniziert. Wir sind auch in ein paar Richtungen gegangen vorher, haben Sachen ausprobiert, haben über Sachen verhandelt, haben uns auch, denke ich mal, irgendwann mal irgendwie sozusagen im freundschaftlichen Sinne über irgendwas gestritten. Und darüber ist dann aber ist dann irgendwas rausgekommen, wo man am Ende sagen konnte, okay, und damit gehen wir jetzt auf diese Reise und dann kommt mir das schon auch einfach so vor, als ob ich mich da dann einfach so relativ schnell nach Drehbeginn irgendwie irgendwo raufgelegt habe und gesagt habe, ich lasse mich da jetzt treiben. Ich habe während des Films dann auch keine wirkliche Vorbereitungsarbeit mehr geleistet. Also wir haben vorher sehr viel gemacht. Ich bin auch stolz auf mich selbst. Ich habe eine Disziplin irgendwie gehabt, die ich von mir noch nicht so kannte und die wirklich auch, also wenn ich eigentlich streng genommen habe ich mich mit dem Film eigentlich jetzt mal plus Drehzeit und Vorbereitung habe ich mich schon eigentlich auch ein halbes Jahr damit auseinandergesetzt so und mal sehr intensiv, mal weniger intensiv, weil ich Theaterproben hatte. Ich kann aber irgendwie nicht sagen, was die Anleitung dafür ist. Ich bin sehr froh, dass das so gut ankommt jetzt. Ich hatte ehrlich gesagt auch sehr große Skrupel. Ich hatte wahnsinnig viel Angst. Ich hatte auch Angst, dass am Ende jemand sagt, nee, so war das nicht. Und im Endeffekt bin ich ja dann da auf der Leinwand. Und wenn jemand dann sagt, also ob das jetzt Fans sind oder Leute aus Udos Entourage, wenn Leute oder Udo selbst im schlimmsten Fall sagen, so, das ist überhaupt nicht, hat überhaupt nichts mit Udo zu tun, dann, also klar, der Film würde trotzdem rauskommen, aber es würde mir dann, glaube ich, wehtun. Und davor hatte ich schon Angst. Und ich sage immer, ich habe das alles gemacht. Ich habe das alles auch gemacht. Wir sind irgendwann darauf gekommen, wir wollen es neu erfinden, wir wollen es neu erzählen, wir wollen da eine neue Geschichte herbringen, weil irgendwie, sage ich auch immer, uns interessiert ja nicht die Kopie von etwas, was wir sowieso schon kennen, sondern wir wollen halt das Menschliche in dem Popstar, Rockstar sehen. Also das heißt, und deshalb ist natürlich das auch ein perfektes Alter, bis er erfolgreich wird. Ja. Und wir sehen auch in frühen Interviews von Udo, wo er dann eben schon erfolgreich war, dass er immer wieder, das sieht man echt, wenn man es beobachtet, dass er sich wie so eine, er weiß, wie man die Zigarette hält, er weiß, wie man so lässig redet, wie man ein bisschen provoziert, auch mit so Aussagen, aber er rutscht plötzlich dann, sobald er nichts mehr sagt und der Interviewer wieder die Frage stellt, rutscht er in so eine ganz kindliche Haltung zurück. Das finde ich total lustig, weil da sieht man so die medienwirksame Figur und die und noch das, wo er herkommt. Weil, also, dass jeder erfolgreiche Musiker ist von selbst Zweifeln, glaube ich, geplagt. Und ich glaube, das ist auch ein. Und keine Ahnung, und ehrlich gesagt, so auch ich. Ich war nur von Selbstzweifeln geplagt mit dieser Rolle. Ich habe mich manchmal auch gedacht, Mann, ey, immer, es gibt so, da können so viele Leute, weil wenn man jemanden Fiktives spielt, kann man am Ende, es ist auch jetzt nicht einfach, das will ich gar nicht sagen, aber dann kann man am Ende ja immer sagen, doch, das ist so. Also da kann man ja immer behaupten, das ist die Wahrheit. Aber ich weiß nicht, ich sag immer mit Respekt zum Original. Das Neuerfinden, also irgendwo Udo im Hinterkopf behalten, ist immer wichtig, aber man muss sich auch frei machen davon. Also man muss irgendwie auch behaupten, dass man das jetzt neu erlebt. Und Udo hat ja damals, als er dann in dieser Zeit war, auch nicht die ganze Zeit über sich selbst reflektiert und gedacht so, ich bin gerade so und so und irgendwie wirklich so und so und irgendwie bin ich jetzt gerade total Udo und jetzt nicht, sondern der hat das auch einfach gemacht und hat sich irgendwann eben dieses Kostüm angelegt, worin er sich so wohlgefühlt hat. Er lebt ja irgendwie auch jetzt seinen Traum, aber er hat ja auch seinen Weg dahin gemacht. Um die Frage nochmal zu beantworten, ich weiß es echt nicht. Es war einfach eine Riesenreise. Ich kann das einfach nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass es irgendwie scheinbar, was ich so bis jetzt gehört habe, einfach gut ankommt. Und dass eben Leute genau das sagen, dass es einerseits irgendwie frei ist und es doch aber irgendwie auch an ihn erinnert, aber nicht zu sehr. So.
Also damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wir sitzen hier ja am späten Nachmittag vor der Premiere und die Zeit läuft uns gerade so ein bisschen weg, weil es müssen ja noch 1000 Sachen gemacht werden, ne? Fotos und andere Interviews und so weiter und so fort. Deswegen kommen wir jetzt relativ schnell zum Ende. Ich wollte noch ganz schnell fragen, Udes Mutter heißt Hermine. Ist das irgendwie ein gutes Omen? Ist das ein Zufall? Ist das...
War Zufall, ist aber lustig. Ich fand es sehr witzig. Es ist so, wer heißt schon Hermine? Also Udos Mutter und ich.
Ja. Hat Udo den Film schon gesehen?
Ja, Udo hat ihn schon zweimal gesehen.
Ach so.
Da war der Jan nicht mit dabei. Und ja, er hat es zweimal gesehen. Und ich war natürlich, ich war natürlich auch sehr aufgeregt. Und das ist ja irgendwie, wenn Udo den Film nicht gemocht hätte, das wäre katastrophal gewesen. Aber er mochte ihn sehr.
Was hat er denn gesagt?
Ja, er hat nicht so viel gesagt. Er hat gesagt, es hat ihm sehr gefallen. Er hat es auch ein zweites Mal, aber seine Menschen, die ihm nahe sind und ihn begleitet haben, waren sehr begeistert. Und er war auch sehr, er hat gesagt, es ist ein guter Film.
Wie gesagt, heute Abend Weltpremiere. Wie geht's euch? Also ich meine, mit dem, wenn Udo den schon mal gut fand, das ist ja, glaube ich, ein ganz guter Rückenwind. Ne? Aber trotzdem, wie ist das Nervenkostüm? Ich meine, du kennst es ja vom Theater auch. Ja, obwohl, da hast du ja, die Arbeit hast du ja schon jetzt gemacht, ne? Oder?
Ich wollte gerade sozusagen eine Referenz geben zu meiner ersten Premiere im Burgtheater. Da passen ja, glaube ich, auch 1300 Leute oder sowas rein. Und da spielt man ja dann immer bis kurz vorher eigentlich vor leeren Rängen. Da sitzen dann nur so ein paar Leute. Und dann habe ich auch immer so gedacht, ich stand dann da so vor und ich habe so einen ganz langen, diese Passage, wo ich 20 Minuten lang irgendwie nur ich rede. Also so quasi so einen kleinen Moment für mich. Und dann habe ich immer so gedacht, das ist mir so scheißegal, kann mir nichts, 1300, kann mir nichts. Und dann ging das Stück los und dann war dieser Saal auf einmal voll und dann war man so... Aua, ich krieg doch Angst. Und jetzt ist es genau so, ich dachte seit Wochen so, ach naja, gut, der Film ist ja nicht so wie im Theater. Ich habe ja heute Abend nicht mehr so, dass ich jetzt so sage, bald muss ich in die Maske und dann stehe ich da und dann muss ich in dem Moment, sag ich mal, performen, was abliefern, sondern es ist ja schon abgeliefert. Trotzdem habe ich die ganze Zeit so gesagt, ja, ist ja easy. Aber ich warte auch seit einem halben Jahr echt sehnsüchtigst auf diesen Tag heute, wirklich. Und ich bin ganz schön aufgeregt, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
Hermine, Jan, ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank, toi, toi, toi. Und wir sehen uns dann heute Abend. Ne? Und viel Glück. Viel Glück.
Ja, danke schön.
Ja, danke.
Ebenfalls.
Ja, ich finde die schon ganz cool, die beiden. Das Witzige war, das Interview war viel zu kurz, hast du ja eben gehört.
Ja.
Und ich brauchte noch mehr Material, weil ich habe noch ein größeres Interview geschrieben. Und dann habe ich am Tag drauf, hat das tatsächlich geklappt, dass ich mit Jan Bülow noch telefonieren konnte, und weil das so lustig war und so sympathisch, hören wir auch da nochmal rein. Und er erzählt auch ganz viel so über seinen musikalischen Hintergrund, fand ich auch sehr interessant.
Du weißt ja, wie die Kollegen manchmal so sind. Man bietet das wochenlang an und dann sagen sie, ja, aha. Und dann plötzlich so, ja, was ist denn jetzt mit Jan Bülow? Dann habe ich gesagt, so, ja, super, ich habe den ja gerade, aber naja, egal, wir machen das jetzt einfach so. Ihr sitzt in der Bahn, oder?
Nee. Ich fliege jetzt auf ein Hotelbett.
Ach so, alles klar.
Ich finde ja, in dem Fall jetzt bei Patricia, die habe ich jetzt mal kurz besucht, sozusagen.
Ach so, alles klar, ja, wunderbar. Nee,
prima. Ich finde es ja immer so lustig, weil ich habe ja jetzt alles so zum ersten Mal gemacht und irgendwie finde ich so, das immer so ein bisschen wie so ein schauspielerisches Klischee, dass man so dann so auf dem Bett liegt und Telefon
in. Ja, genau. Ja,
wie so. Irgendwie so schön entspannt, weil dann können, also dann, ich finde es immer so, es ist so ein Riesenunterschied, wenn man nicht dabei gesehen wird, weil dann kann man so zwischendurch auch irgendwie noch, weiß ich nicht, man kann dann auch kein T-Shirt anhaben oder so, aber ich habe ein T-Shirt an.
Man kann auch in der Nase bohren, man kann, keine Ahnung, aber es hat
genau,
auch.
Genau, man kann auch in der Nase bohren und es steht am Ende nicht in der Zeitung, aber jetzt habe ich es ja gesagt.
Man kann, das ist wie so ein Beichtstuhl, du siehst mich nicht, du kannst mir alles erzählen, ne? So ist das so ungefähr.
Ich kann dir alles erzählen und dann irgendwann weiß die halbe Welt.
Ja, genau. Sag mal, ich habe jetzt inzwischen ja gelesen, du wurdest ja immer so gefragt, das fand ich ganz lustig in Interviews, ja, wie war das denn, als man ihnen erzählt hat, sie sollen Udo Lindenberg spielen oder so. Du hast dich ja aktiv um die Rolle beworben, als du davon gehört hast, dass das Projekt, warum wolltest du den denn spielen?
Boah, da gibt es irgendwie viele Gründe. Also es ist halt, einerseits kann ich schon sagen, dass ich irgendwie eine Begeisterung für Musikfilme explizit habe. Ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich irgendwann mal zu irgendwie einem Kumpel gesagt habe, dass ich gerne irgendwann mal einen Musikfilm machen würde in Deutschland, der irgendwie auch groß anmutet, also der irgendwie so tut, als sei man sozusagen auch eigentlich in Amerika und oder in Großbritannien, also weil ich habe irgendwie immer so, und das ist vielleicht 2-3 Jahre her, da habe ich irgendwie gesagt, es gibt sowas irgendwie in Deutschland nicht, und die Amerikaner, die machen sowas, und ich fand auch zum Beispiel diesen Walk the Line Film cool, ich habe auch diesen Velvet Goldmine irgendwie schon ein paar Mal gesehen, den finde ich auch ganz gut, und The Commitments war sowas, was mir mein Vater, was bei uns immer so die DVD im Schrank stand.
Ja.
Also, und dazu kommt natürlich noch, dass ich halt einfach so, dass das natürlich, also dass ich auch so ein Riesen, ich bin so aufgewachsen, also mein erster musikalischer großer Held war Bruce Springsteen, und ich hatte auch immer schon eine Faszination für die Rolling Stones und explizit halt irgendwie für Mick Jagger. Für mich sind auch Rockkonzerte, also ich habe jetzt auch schon einiges gesehen, besonders halt in Berlin so, und alle möglichen, in allen möglichen Größen, sowohl im Olympiastadion als auch irgendwie im ehemaligen Festsaal Kreuzberg, also ganz klein bis ganz groß. Und ich muss einfach sagen, für mich sind halt Konzerte auch irgendwie eigentlich so die reinste Form von Theater. Also, oder vielleicht noch, man könnte sagen, Rockkonzerte und Fußballspiele so.
Ja.
Also weil halt da in dem Moment ja irgendwie die Emotionen, die man im Theater immer kreieren möchte, halt einfach so unfassbar, in so unfassbar reiner Form vorkommen. Also es gibt zum Beispiel von Mick Jagger, es gibt zum Beispiel von den Rolling Stones, das kann man auf YouTube auch sehen, so von Arizona 81. Da war ich ja nun noch nicht am Leben, aber der erste Song Under My Thumb, und die haben ja damals noch nicht mal so große LED-Leinwände, da sind glaube ich 80.000 Leute und die machen bloß einen Vorhang auf, einen Riesenvorhang, und dann kommt Mick Jagger in so einem geilen Kostüm und die spielen Under My Thumb als ersten Song, und es kreischen 80.000 Leute, und obwohl Mick Jagger nur eine besondere Bewegung macht, und schon drehen alle durch. Also ich habe einfach eine Faszination für Live-Konzerte, explizit halt in Rock'n'Roll-Richtung, und ich habe auch eine Faszination für Rock'n'Roll-Musik aus allerlei Generationen. Aber es ist trotzdem auch so, dass man natürlich irgendwie auch einfach generell sich immer als Schauspieler irgendwie dafür interessiert, irgendwie eine Hauptrolle zu spielen. Also sicherlich war da auch ein bisschen einfach dabei, dass ich dachte, gut, sie casten einen Film, und ich habe so gedacht, und zu mir hat eben mein Kumpel gesagt, so damals, als wir irgendwie Proben hatten in der Schauspielschule im Zusammenhang, hat er irgendwie zu mir gesagt, ja Mensch, zwei Jungs hier von uns, die waren jetzt gestern auch da wieder beim Casting, und hat dann zu mir gesagt, Mensch Jan, du gehst doch da bestimmt auch hin, oder die haben dich doch locker da eingeladen. So.
Ja, ja.
Und dann habe ich halt gesagt, nö, mich hat niemand eingeladen. Und dann habe ich aber 15 Minuten später bei meinem damaligen Agenten angerufen und habe gesagt, bring mich da mal bitte ins Gespräch. Und dann hat er gesagt, ach, der Agent eben damals gesagt, naja, das, ehrlich gesagt, das kannst du vergessen, weil das ist gerade, da suchen die, da krempeln die einmal alles um, also die suchen nach allem und jedem, aber du kannst mir gerne so ein Video schicken. Und dann habe ich halt irgendwie ein Video halt gemacht, wie ich Andrea Doria singe, das war so die elektronische Casting-Aufforderung sozusagen.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert ja dann so ein bisschen wie bei Tinder, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie Tinder gemacht, aber ich weiß, wie es funktioniert. Also ich glaube, die gucken sich echt tonnenweise Videos an und machen dann immer ja, nein, ja, nein. Und dann habe ich aber Andrea Doria gesungen mit Klavierbegleitung von einem Kumpel auf einer Probebühne im Theater und habe das einfach mal so abgeschickt. Und ich habe eine Woche später plötzlich eine Casting-Einladung bekommen, Szenen vorzuspielen aus dem Drehbuch, und alle waren irgendwie total begeistert, und ich wurde auf dieses Video auch angesprochen von anderen Castern, und es ist total, also weiß ich nicht, um die Frage nur zu beantworten, ich glaube, sicherlich spielt da auch immer mit, dass man einfach denkt, boah geil, ich will, dass sicherlich auch einfach ich einfach Bock hatte, Fuß zu fassen, auch im Film, und ich hätte sicherlich also da kommt sicherlich immer ein bisschen Interesse auch einfach mit, dass man sagt, boah, ich will einfach so einen Film tragen, ich will so eine Hauptrolle spielen. Und dann kommt aber bei mir nochmal explizit dazu, dass ich da halt ganz genau wusste, warum ich zum Casting gehe, weil ich einfach dachte, geil, ey, in diesem Film ist alles drin. Also da hat man Konzertszenen, Liebesszenen, irgendwelche Drogentrips, das ist ja alles, also man hatte da schon irgendwie, also selbst beim Drehbuchlesen damals dachte man schon so, geil, das ist irgendwie so, auch diese Ästhetik der 70er Jahre, ich finde das so schön, dass man gleich in eine andere Zeit auch eintaucht, ja. Man irgendwie mit anderer Mode unterwegs ist, dass noch ständig geraucht und getrunken wird in diesem Film, das ist einfach alles, ich finde, das ist so alles so eine Augenweide, also selbst beim Lesen, wenn man sich nur vorstellt, macht es schon irgendwie Spaß. Und ich habe auf jeden Fall schon immer ich glaube, ich war schon immer auch ein nostalgischer Mensch, sogar so nostalgisch zurück in Zeiten, in denen ich noch gar nicht gelebt habe. Hm. Also,
aber das
war schon alles auf jeden Fall was, wo ich sehr, sehr, sehr viel Bock drauf hatte.
Ja, und verantwortlich, also für diese Nostalgie und für dieses Interesse ist irgendwie, wenn ich das so richtig durchgehört habe, auch dein Vater, ne?
Ja, sehr, ja, voll. Also mein Vater hat auch, ich spiele ja selbst Gitarre, Schlagzeug habe ich nie gespielt, aber mein Bruder spielt Schlagzeug, und ich fand das eigentlich ganz toll von meinem Vater, weil der hat damals meinem Bruder und mir, also er ist zuerst auf mich zugekommen, weil ich bin ja 2 Jahre älter als mein Bruder, und hat zu mir damals gesagt, ja, möchtest du nicht irgendwie Musikunterricht haben?
Hm.
Und dann habe ich gesagt, ja, klar, also ich glaube, ich würde Gitarre oder so spielen, habe ich zu ihm gesagt. Dann hat er gesagt, gut, also dann, ich würde dir das organisieren, wenn du da Lust drauf hast. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, also gehe ich hin. Dann bin ich halt 2-3 Jahre zum Gitarrenunterricht irgendwie gegangen.
Mhm.
Und bei meinem Bruder hat er irgendwann das Gleiche gemacht. Und irgendwann, aber er wollte jetzt nicht, dass wir das machen. Er hat uns das einfach angeboten. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, warum er das eigentlich so und so gerne angeboten hat. Dann hat er gesagt, das ist ganz einfach, weil ihm wurde das nie ermöglicht früher, und er hat irgendwann gemerkt, er kann uns das halt ermöglichen, und weil er hätte gerne selber Musik gemacht, aber das hat nie geklappt, er spielt überhaupt kein Instrument, und deshalb wollte er uns das einfach irgendwie nahelegen, weil er glaubt, dass das irgendwie cool ist, wenn man irgendwie sowas hat, mit dem man auch irgendwie später dann Musik machen kann, und er hat auch alle mögliche Musik von ihm, alle Einflüsse an uns rangetragen, wie ich schon meinte, so. Wir haben auch früher immer, er hat uns auch ganz viele so alte Filme, wir haben natürlich, also jetzt in Bezug auf Musikfilm, wir haben auch andere Sachen geguckt, die alte Klassiker, mit sowas wie Der Clou und sowas, aber natürlich haben wir auch Blues Brothers zu Hause im Schrank und eben diesen Film The Commitments.
Mhm.
Also da kam schon irgendwie einiges zusammen, und dadurch, und eben zum Beispiel auch eine Menge Musik, DVDs, also so live mein Vater hat auch schon immer so eine Begeisterung für so Live-Alben, die dann auch noch videotechnisch aufgezeichnet sind. Also so zum Beispiel hatten wir Bruce Springsteen, das war immer, das habe ich geliebt, deswegen bin ich so, darüber bin ich auch so ein bisschen an Bruce Springsteen, Bruce Springsteen ist, glaube ich, live in Atlantic City oder in New York City, das weiß ich nicht, aber davon hatte er so eine DVD und da haben wir als Kinder immer davor gesessen und sozusagen so Luftgitarre und Schlagzeug gespielt, also irgendwie ist da schon in unserer Familie durch meinen Vater einfach relativ viel auch an uns rangekommen, was, ja. Was von früher kommt. Ich bin auch, ich kenne mich auch bestens aus mit Buddy Holly und Chuck Berry und B.B. King und Konsorten. Ja, also ich habe auch durch ihn eine, das kann man ja bei iTunes sehen. Ich hatte immer eine iTunes-Mediathek auf dem Laptop. Wenn man die durchgehört hätte, dann hätte man, glaube ich, irgendwie 4 Wochen lang gehört oder sowas
ja.
ausgerechnet.
Also Wahnsinn,
hatte einiges an Musik plus Platten im Wohnzimmer.
Ja, Jan Bülow, also der hat dich schon auch beeindruckt, ne? Also du bist ja, hast ja eben schon gesagt, also das ist ein cooler Typ auf jeden Fall und auch sehr nett. Also ich finde den ganz klasse. Und kleiner Tipp, ich spiele euch nochmal das Ende vom Telefoninterview vor. Jan Bülow kann man sich jetzt nämlich am kommenden Woche tatsächlich in Hamburg angucken, im Thalia-Theater, wenn man Lust hat. Da gibt es nämlich ein Gastspiel vom Wiener Burgtheater, wo er jetzt im Moment engagiert ist.
Es macht einfach Spaß, dir zuzusehen, wie du Udo Lindenberg spielst und ich hoffe, dass ich noch viel Kinoerlebnisse und dass ich dich auch mal im Theater sehe vielleicht, wer weiß.
Ja, da würde ich mich auch freuen. Jederzeit übrigens im Thalia-Theater am 18.19. Gastspiel vom Burgtheater, die besagte Arbeit mit dem Isländer.
18.19. Okay, da bin ich in Paris leider, dummerweise, aber...
Naja, nur dass du es weißt. Aber das wird bestimmt noch klappen. Ich würde mich auch sehr freuen und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns bei einer anderen Filmpremiere dann nochmal sprechen. Aber wenn wir uns im Theater sehen, würde ich mich auch freuen.
Alles klar.
Okay, cool. Alles klar. Vielen Dank.
Gerne. Bis bald.
Guten Tag noch. Tschüssi.
Ja, auch ciao. Ja.
Ich bin leider, was heißt leider? Ich bin in Paris, ich mache da Interviews. Ich bin da eingeladen zu so einem französischen Interview-Junket. Sonst wäre ich sofort ins Thalia gegangen, hätte mir Tickets gekauft. Hätte ich auch wahnsinnig gerne gesehen. Jan Bülow in Hamburg. So, ich hab's gesagt, wir waren ja beide bei der Premiere auch und ich habe nach der Premiere mal die Zuschauer gefragt, was die von dem Film halten.
Sehr gut. Ja, na ganz persönlich gar nicht mal die Musik. Ich habe viel Eindrücke aus Hamburg mitgenommen. Also ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht so mein Künstler, aber die Eindrücke von der Stadt waren super, von der Zeit.
Großartig. Ich habe mit Udo zusammengearbeitet beim Musical am Potsdamer Platz und ich finde dieses neue Lied auch so toll, weil es einfach ihn so widerspiegelt. Also mich hat es absolut berührt.
Also ich fand den Film sehr gut. Ich fand ihn sehr berührend, vor allem die Familiengeschichte. Ja, positiv überrascht vom Film.
Bist du denn Udo Lindenberg-Fan oder konntest du mit der Musik vorher was anfangen?
Also ich kannte Udo Lindenberg vorher schon, aber war nicht wirklich ein Fan. Ja, jetzt schon.
Aber das heißt, man kann den Film, also mir ging es auch so, man kann den Film auch gut finden, wenn man Udo Lindenberg jetzt nicht toll findet oder so.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und woran liegt das?
Ich glaube an seinem Charme und seinem Charakter. Und an dem Schauspieler, der es wirklich gut rübergebracht hat.
Jan Bülow wird ein großer Star, glaube ich.
Ja, ist er jetzt schon.
Ja, sehr schöner Film, sehr berührend. Und ich fand die Momente, wo er Udo gesungen hat, auch sehr gut rübergebracht. Kann man schon gut.
Man bekommt nochmal Lust, Udo neu zu entdecken eigentlich, ne?
Also die Geschichte mit dem Ostberliner Mädchen habe ich jetzt erst verstanden und dass er aus einer Turmspringung Cello macht, fand ich gut. Bleibt jetzt ein Bild, wenn man das Lied hört, auf jeden Fall.
Ah, okay, da sagen jetzt echt die meisten sind so begeistert, aber dann ist es wahrscheinlich so, ich bin ja auch kein Kinokritiker, ich kann es ja auch immer gar nicht
das
so
Das muss man ja auch gar nicht sein.
Nee, genau, so handwerklich kann ich es ja nicht so betrachten, aber so rein von dem Eindruck, klar, vielleicht war ich auch müde oder so, aber ich habe die ganze Zeit gegähnt. Ich war einfach nicht so, ich war, also bei Rocketman und bei Bohemian Rhapsody, jetzt nur mal als Vergleich, da war ich ja durchgehend so mit offener Luke, oh,
ja.
Ich war nur geflasht und das hatte ich halt da. Nee.
Ja, so ein paar Leute hatte ich auch. Also die gesagt haben, so ich will nichts sagen, ich fand das jetzt irgendwie so.
Ja, und der reicht auf jeden Fall auch, finde ich, zu Hause. Oder ja. Sagst du, man muss den im Kino sehen?
Ich würde den schon im Kino sehen. Also allein schon wegen des Soundsystems. Ich fand das ganz, also wenn der zum Beispiel in der Astor Film Lounge laufen würde, wovon ich ausgehe und was ich hoffe, würde ich mir den auf jeden Fall da angucken als Musikfilm. Und ich habe aber auch, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe auch so ein bisschen suggestiv gefragt, ne? So, ist der Jan Bülow nicht toll?
Ja.
Ist der Film nicht toll? Udo Lindenberg war ja auch da, ne? Haben wir auch gesehen. Ja. Und mal sehen, was der zu dem Film gesagt hat.
Als ich ihn gesehen habe, ich war fix und fertig mit Nerven. Ich habe geweint, wo es schwierig war. Und ich habe gelacht und vor Entzücken die Tränen der Freude auch hinter meiner dicken Sonnenbrille und so. wenn es so richtig gut abging, und es ging ja auch oft sehr gut ab und so, losgezischt und so in 15 Jahren und so fantastisch inszeniert, ja, von Hermine. Man spricht ihren Namen aus wie ein Gebet. Es ist Hermine Hundgeburt.
Ja, typisch Udo Lindenberg, ne? Hermine und Geburt, du hast es ja schon gesagt. Und was, du mochtest das nicht so, wie der Film da so abgefeiert wurde, hast du gesagt? Also das war dir irgendwie so ein bisschen too much?
Ich bin ja nicht so oft auf Weltpremieren, das muss ich dazu sagen. Ich kenne, also
wann haben wir denn in Hamburg überhaupt noch mal eine Weltpremiere?
Ne? Genau, aber ich habe mich so ein bisschen fremdgeschämt, ne? Wie dann alle da noch mal mega mit, es können, natürlich dürfen die einmal beklatscht werden und so weiter, aber es war mir alles zu lang und zu doll und zu schmalzig da.
Naja, aber es ist ja eine Weltpremiere, ne? Also das muss ja schon, will man ja auch so ein bisschen. So, jetzt kommt der große Moment, was für eine Note gebe ich dem Film. Und zwar finde ich, für die Schauspieler gibt es eine glatte Eins. Also ich finde das Ensemble fand ich großartig und vor allem Jan Bülow? Jan Bülow, eine glatte Eins, das ganze Ensemble fand ich großartig. Der Film an sich bekommt von mir auch eine 2, weil ich finde, da hätte man dann auch noch ein bisschen, also er hat schon Längen, würde ich nicht sagen, aber man hätte da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr.
Ja,
das können die, das können die Amerikaner und die Briten einfach ein bisschen besser vielleicht noch, weil die auch eine andere Tradition haben mit Musikfilmen. Also da spielt Musik in der Popkultur sowieso eine ganz andere Rolle. Und auch in diesem Fall, damit ihr euch das selber angucken könnt, ich habe nämlich eine kleine Kiste, packe ich in dieser Woche. Da sind jetzt schon die Doppeltickets für Bad Boys for Life drin und die Filme, die man sich Teil 1 und Teil 2. Und ich packe jetzt noch oben drauf Doppeltickets für Lindenberg, mach dein Ding, damit ihr das selber sehen könnt. Lasse, schön, dass du da warst. Und ich finde das vorhin super, dass wir nicht einer Meinung waren.
Ja,
weil
so ist es im Leben und das muss man auch mal aushalten. Ne?
Man muss es mal feiern. Ja,
ja, man muss darf auch mal unterschiedliche Meinungen sagen, deswegen gehen wir trotzdem Bier trinken jetzt.
Man muss es zelebrieren, ja, so diese unterschiedlichen Meinungen.
Wichtig, ganz
heutzutage
wichtig.
Heutzutage wird ja, die Leute reden ja nicht mehr miteinander.
Ja.
Wir hätten uns jetzt auch gleich beschimpfen können. Ne? Was?
Leute, wollte ich gerade sagen, wenn man dann sagt, hast du die Serie schon gesehen und dann der andere so, nee, und dann, was? Mit dir rede ich nie wieder? Also das die Leute sind
es wird
so
sehr schnell,
extrem.
Sehr persönlich. Bei uns wird es auch persönlich, aber im positiven Sinn.
Ja, wir lieben uns immer mehr von Tag zu Tag.
Danke, dass du da warst, Lasse.
Gerne, prima.
Bis bald. Und es geht weiter mit einem Film, der gar keinen besseren Start haben könnte in dieser Woche, weil er hat so richtig Rückenwind. 10 Oscar-Nominierungen, Sam Mendes mit seinem ersten Weltkriegsdrama 1917, 2 Golden Globes hat er auch schon gewonnen, unter anderem in den Kategorien Bestes Drama und beste Regie.
Ich hatte gehofft, heute wird ein guter Tag. Hoffnung ist ein gefährlich Ding.
Sie haben einen Bruder im 2. Bataillon.
Ja, Sir.
Sie marschieren in eine Falle. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Sollten Sie scheitern, gibt es ein Massaker.
Sprechen wir kurz darüber.
Wozu? Hier geht es um mehr als nur um Befehle.
Das ist die deutsche Frontlinie.
Haltet euch fest!
Wenn wir das nicht geschickt anstellen, kommt keiner bis zu deinem Bruder.
Sam Mendes, ein Regisseur, der auch ganz unterschiedliche Filme gemacht hat und eigentlich auch vom Theater kommt, also wie Jan Bülow auch, und ein Theaterregisseur schon war, ein gefeierter, an der Oper auch gearbeitet hat und gleich für sein Filmdebüt American Beauty mit 5 Oscars ausgezeichnet wurde, ist ja auch nicht schlecht. Und dann hat er aber auch gemacht Filme wie Zeiten des Aufruhrs. Kate Winslet war ja, die da mitgespielt hat, mit Leonardo DiCaprio. Mit der war er ja auch zeitweilig verheiratet. Aber er hat zum Beispiel auch die beiden Bond-Filme gemacht, Spectre und Skyfall, darf man auch nicht vergessen. Ganz spannend. Und jetzt also 1917, ein Film ohne einen sichtbaren Schnitt. Und ich sage ganz bewusst sichtbaren Schnitt, weil einige Kollegen haben auch schon geschrieben, es gibt keinen Schnitt. Er hat das alles in einem Rutsch durchgedreht und es gibt bestimmt Filme. Es wurde ja auch schon gemacht, ist ja nicht ganz neu. Birdman zum Beispiel, obwohl ich auch da glaube, dass da so ein bisschen geschummelt wurde. Aber im Kino entsteht halt die Illusion, dass es keinen Schnitt gibt. Sebastian Schipper hat es auch gemacht, Victoria, und der hat es tatsächlich durchgedreht, aber das war eine ganz andere Geschichte, spielte ja in Berlin, und diesen Film hier 1917 mit diesem Aufwand, mit so vielen Statisten, mit so viel Material, was da bewegt werden musste, das hätte man in einem Durchlauf überhaupt nicht geschafft. Und wie er das gemacht hat, Sam Mendes, das erzählt er gleich auch noch im Interview. Ich habe ihn nämlich getroffen in Berlin zum Interview. Und worum geht es? Es geht um zwei junge britische Soldaten auf einem Himmelfahrtskommando im Ersten Weltkrieg, gespielt von George MacKay und Dean Charles Chapman. Beide relativ unbekannt. Dean Charles Chapman hat man schon mal gesehen in Game of Thrones. Da hat er, ich kann mich allerdings gar nicht mehr so genau erinnern, den Tommen Baratheon gespielt. Ne? Also da war er auch schon dabei. Sam Mendes sagt, er hat diesen Film gemacht eigentlich wegen seines Großvaters. Der hat ihn zu diesem Film inspiriert, denn der war als 17-Jähriger tatsächlich an der Front im Ersten Weltkrieg und hat Sam Mendes früher immer diese Geschichten erzählt aus dem Krieg. Und die hat er so lange mit sich herumgetragen, dass er irgendwann dachte, ich muss was daraus machen. Und das waren auch so Geschichten, die besonders beeindruckend waren. Und Sam Mendes hat sich auch erinnert, dass sein Großvater einen Waschzwang hatte. Also er hat sich ständig die Hände gewaschen. Und als er dann seinen Vater irgendwann mal gefragt hat, warum macht Großvater das, hat er gesagt, ja, er spürt immer noch den Schlamm aus den Schützengräben an seinen Händen, den er nicht abwaschen kann. Und ja, ich habe ihn, wie gesagt, gefragt, wie das war mit seinem Großvater damals. Und das erzählt er uns jetzt.
If you remember sitting down with your grandpa, I mean, what was that like? Where was it, and what? How did it make you feel to listen to those stories? And
well, I thought he was funny to begin with. I was maybe 11 or 12, and he was a very theatrical figure, small, and he was quite deaf, so he used to talk very loudly. And he was a storyteller. He was a novelist. And he had a rather Edwardian turn of phrase. So he would say things like "Great Scott!" and things like this. You know, he'd be very big, and everyone thought he was hilarious. He was very funny, brilliant, very charismatic. A lot of practical jokes, you know. But I also noticed that he would wash his hands obsessively. We would all laugh at him. And I said to my dad, you know, why does Grandad wash his hands? And he said, well, he remembers the mud of the trenches and he could never get clean. And so I stopped laughing then. And it just struck me as extraordinary that a man who was then in his late 70s was still, it was in his body still, what happened to him when he was 17 years old. That it was part of him. It wasn't, he didn't even know he was doing it. And he said he didn't think about the trenches every time he did it. It just was who he was. And the stories that he told us were not stories of heroism and bravery, but stories of chance and coincidence and how lucky he was to be alive and how random it was and how thin the line between life and death. You know, the story of his friend being, he was hit by a direct shell. I think of this in the last sequence where Schofield is walking down the trench and he finds the captain who's crying, and he eventually can't get anything out of him, so he leaves him, and 2 seconds later he's gone like that. That's what I think of that was one of the stories of my granddad. It's moments like that that I think of my grandfather, because he said he turned around and he was just disappeared. Just, there was nothing left. There was no evidence that there had ever been anyone there. And so those are the things that, you know, when you're 12, you know. So it was awe-inspiring, you know. But also, obviously, you know, there's a great, the risk of sounding very pretentious, there's a great Sartre phrase that he says, something like, a man's work is nothing more or less than the slow trek to rediscover through the detours of art those two or three great and simple images in the presence of which his heart first opened. And you know, to me, my heart opened, and must have done, in those sitting there listening to him while he was, you know, drinking rum in the West Indies in the late 70s, I guess.
Ja, ein ganz spannender Hintergrund von Sam Mendes und ein spannender Großvater, ohne den es diesen Film nicht gegeben hätte. Es gibt ja sowas wie Movie Magic, habe ich auch jetzt in der nächsten Frage gesagt, und wir wollen das ja auch nicht zu genau aufdröseln, weil wir wollen ja diese Illusion haben im Kino, dass das wirklich nur ein einziger Durchgang ist, also ohne einen Schnitt, aber ich finde es auch ganz toll gemacht. Es fängt damit an, so mit diesen beiden Soldaten, die irgendwo auf einer Wiese liegen, dann kommt der Commander und sagt, ja, ich suche zwei Männer Und so fängt der Film dann an. Und ich wollte von Sam Mendes wissen, wie er das gemacht hat. Wie funktioniert das? Und er hat es mir dann auch ein bisschen erklärt. Ich nehme das schon mal so vorweg. Ich will jetzt hier nicht alles stundenlang übersetzen. Ihr sprecht ja auch Englisch und mehr oder weniger versteht man das ja auch. Oder wenn ihr sagt, Christian, übersetzt das bitte in Zukunft alles ganz genau, dann schreibt mir, dann mache ich das. Also, oder wenn ihr sagt, ja, ist super so, wie es ist, könnt ihr mir auch schreiben. Ihr könnt mir überhaupt schreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Darüber freue ich mich immer sehr. So, also ich wollte von Sam Mendes wissen, wie hast du das gemacht? Wie ist das, wie funktioniert das? Und dann hat er gesagt, es waren also zwei Elemente. Einmal mussten natürlich die Bilder zusammenpassen und das war sehr aufwendig, weil das heißt, die letzte Sequenz einer Szene, die so ungefähr immer so 10 Minuten lang waren, max, musste dann ja natürlich genauso aussehen wie das Auftaktbild für die nächste Szene. Und dann musste das ganz genau arrangiert werden. Die Schauspieler mussten auch ganz genau den Arm dann wieder an der Stelle halten. Und das wurde auch bis auf den Millimeter genau mit Zollstöcken ausgemessen. Aber was natürlich auch passen musste, war der emotionale Anschluss. Denn die Schauspieler mussten ja wieder genau in derselben Stimmung sein, in der sie in die andere Szene beendet hatten.
I mean, we all know there's movie magic and we don't want to take this away from it, but where's the glue between the scenes?
There's no glue.
There were two moments when I thought, okay, this is water and blah. But in terms of continuity, what was the challenge?
Well, you'd be surprised. Oh, the challenge? Yeah. Well, the difficulty is, because obviously you are blending shots together, but the difficulty is... the connective tissue between the two often demands that the actor starts the new take in exactly the position he or she or both of them were in the previous take and yet walks into the scene with exactly the same tone, emotional temperature and level of truth, even though the beginning of the take was like, you know, okay, but lift your right arm, lift your right arm, lift your left arm.
Did you measure where the arm was or 20? Yeah.
And sometimes the choice as to where the scenes naturally ended and began again were emotional choices. Mostly they were. Sometimes it was just we had to change the camera rig from a crane arm or a wire to a, you know, to a Steadicam or a, something handheld. So sometimes it was a technical reason, sometimes it was an emotional reason. But I will say that there aren't that many. And that, you know, you mentioned the water, but...
It was the wrong scene.
The water straight, I mean, the waterfall obviously is not, but everything in it, that was one. And he was in that water, man, and he was not acting, trying to keep up above the level of the water. It was cold and it was scary. So, you know, that, things like that, sometimes you're best just doing go, you know, and we'll catch what we catch and see what we see. So there's a wild sort of, there's a slight sense of abandon to that, which can be really exciting.
Ja, ist ganz spannend, finde ich. Und Sam Mendes hatte nach den beiden Bond-Filmen Spectre und Skyfall sich ein Jahr Pause genommen, hatte wie gesagt angekündigt, dass er erstmal vielleicht auch noch ein bisschen länger Pause macht und hat dann gleich wieder so einen großen Film gemacht wie 1917. Und ich habe auch ihn gefragt, wie kommt das, wo kommt dieser große Film jetzt her? Weil man könnte ja annehmen, dass der nächste Film vielleicht dann ein etwas kleinerer wird, sowas wie drei Männer in einem Raum, die Karten spielen.
One might have thought that after doing big movies like the Bond movies, you had an appetite for something simple. You know? Three men in a room playing cards or whatever.
But, oh, I like that. That sounds very good. Yeah. I thought that too, but you know, I also work in the theatre, and so I took a year off after the last Bond movie, which I needed, and then I did a play, and then I did another play. So in 3 years, I did two plays, and that's where my time is spent with three men in a room playing cards, right? That's I did that. So what film represents to me is an opportunity to get out into the world, get out of the room with the men playing cards and you know, confront the natural world, physical reality, space, time, distance, you know. How exciting to do something where you just travel and travel and travel and you don't stop, you know, because theatre is here, you know, it stops you all the time. So... You it's like a kind of boiling kettle, you know, you don't want to make your tea until the kettle's boiled, and it's the same thing, you don't want to make your movie until you're boiling with something you need to say. And theatre has always given me the opportunity to wait for that moment. I'm ready to make a movie now, and the same with film. Film has given me the opportunity to wait until I'm ready to do a play, and I'm very lucky to be able to go, but one fuels the other, and I definitely would not have made this movie in the same way had I not done those two plays, because those two plays... fed into this in odd and interesting and different ways.
Why did you need the year off after the last one?
Why? Because I was fucking knackered, that's why. I had no life, you know. You become incapable of, you know, you may be physically present, but you can't, you're incapable of social interaction. You can't actually speak because you're so, you know, wrung out and your brain is so full. And you know, it's insane. You work all, you know, crazy hours, and it becomes, we're all obsessives, you know. Every filmmaker you meet is an obsessive, but you become absurdly obsessed with things that, you know, out of proportion with what really matters. So it's, oh, thank you. Look, I got a coffee and everything. Is that for good behavior?
Yes.
Aktuell ja wieder viel diskutiert, das Thema Kino versus Streamer. Wer wird sich da am Ende durchsetzen? Sind die Streamingdienste schlecht fürs Kino oder umgekehrt? Und Sam Mendes hat da eine sehr differenzierte und interessante Meinung, wie ich finde, weil er sagt, er versteht das ganze Gejammer nicht. Die Zeiten sind so gut wie nie für Regisseure, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, und wenn man will heutzutage, dass ein Film im Kino läuft, den man gemacht hat, dann muss man eben auch Filme fürs Kino machen. Und er sagt, er hat auch Zeiten des Aufruhrs zum Beispiel, er hat Filme gemacht, die heute gar keine Chance mehr im Kino hätten und die er dann garantiert für Netflix produziert hätte. Aber wir hören uns das mal an.
Yeah, look, I think that there's this obviously there's this debate, this argument, whatever you want to call it, between cinema and television. You know, the first thing to say is I think we're there's not much to complain about at the moment, because I think in terms of the consumer, and I consider myself a consumer when I'm not working, and even when I am, there's so much choice. You know, I can't find that much to complain about. I've got the new Martin Scorsese movie on my television set waiting for me to see it. Mm-hmm. I can go to the cinema. The cinemas, we've constructed these palaces. They are comfortable. You can get decent food. You know, they've got amazing sound systems. We've got Dolby Vision and Dolby Atmos and 7.1 and IMAX. And, you know, the challenge is make a movie that needs to be seen on the big screen. Use the IMAX, use Dolby Atmos, use the fucking speakers. Don't just imagine, because I made a story that lasts 2 hours, I get to put it on in a cinema. Oh, what, you mean you don't want to put my little movie on in a cinema? Bad you. And it's like, guys, you've got to make something that needs to be put on in a cinema. That's what's the thing that frustrates me. Is like, look, I've made movies in the past that if I made them now, I would make them for Netflix. You know, Revolutionary Road would be on Netflix. Can I justify that being on every screen around the world, except that there are movie stars in it? Probably not, you know. But I also think, you know, I just made two franchise movies. I believe in populist entertainment. You know, I liked Guardians of the Galaxy. I liked Black Panther. You know, it's just, there's no such thing as right or wrong. There's only interesting and less interesting. And I get pissed off when people start making crusades, because you feel like, what's the big deal? You know, you're just going to make a really interesting movie and everyone will go and see it. It's hard. You know, it's hard. And no one is owed anything. You know, you can't imagine just because you've done it the world owes you a favor. You have to fight for it, you know. You have to. That's why I'm here. I want people to come and see the movie. I believe in the movie, and I you know, it makes me, you know, I want to communicate my passion to other people, and that's what my job is. So yeah, I think it can be, it's easy to sit back and complain, but in reality there's some fantastic stuff everywhere. You know, so much, almost more than you can cope with. I'm sure you find this as you're, you know, in any way a commentator on the environment, that, you know, yeah, how can I keep up with all this stuff? You know, it's just so much. So it's a great time to be in narrative, you know, filmmaking of some sort, you know. But you just, if you're going to make a movie, it needs to demand to be seen on a big screen. And I think that's an important part of it.
1917 ist ein Film, von dem ich gesagt habe, als ich aus dem Kino gekommen bin, aus der Pressevorführung, ist schon ein paar Wochen her, und gefragt wurde, habe ich gesagt, das ist Oscar-Material, eindeutig. Und ja, so ist es ja auch gekommen. 10 Nominierungen sind ja nicht schlecht, darunter auch in den Kategorien beste Regie, bester Film, aber eben auch beste Kamera. Also völlig zu Recht. Und der Film ist handwerklich einfach unglaublich interessant. Und durch diese Technik, also durch diese Nicht-Schnitt-Technik, hat man wirklich das Gefühl, ganz nah dran zu sein. Beeindruckend fand ich auch, dass so viele alte Weggefährten und Bekannte von Sam Mendes gekommen sind, um ganz kleine Rollen zu spielen. Also wichtige Rollen. Colin Firth ist zum Beispiel dabei. Oder Benedict Cumberbatch mit wirklich wenig Screentime, wie man so schön sagt. Also sie sind ganz kurz auf der Leinwand zu sehen, aber trotzdem beeindruckend. Von mir bekommt der Film eindeutig als Kinoerlebnis allein schon eine 1. Und ich möchte euch auch für diesen Film Karten schenken. Also diese Woche machen wir ja das ganz große Paket auf. Also es gibt 3 Doppeltickets. Ich habe jetzt mal, also die Bad Boys liegen hier schon drin. Dann liegt Lindenberg drin und eben obendrauf noch 1917. Und das alles wie immer im Doppelpack. Und wir sprechen hier bei Weggesuchtet natürlich auch immer über neue Trailer. Und ein ganz wichtiger Trailer ist der Trailer zu Morbius, der Anfang der Woche erschienen ist. Und zu diesem Thema habe ich hier einen Experten, den ihr auch schon bereits kennt. Es ist nämlich Torge, der sich ja sehr in der Welt der Comic-Verfilmung auskennt und der auch ein Marvel-Fan ist. Und ja, Morbius ist so ein Comic-Held, den hatten wir beide, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig auf dem Plan, ne?
Überhaupt nicht. Also ich war heute sehr überrascht, den Trailer auf einmal in meinem Feed zu haben.
Ja, es ist ein, es kommt irgendwie im weitesten Sinne aus dem Spider-Man-Universum. Jared Leto spielt, es ist ein finsterer Held, es ist jetzt kein positiv besetzter Held und die Story ist einfach, ist eigentlich klassisch, ne? Also ja. Wenn man den Trailer auch sieht, es geht um einen Mann mit einen Wissenschaftler, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einer unheilbaren Krankheit, eine Blutkrankheit.
Irgendwie sowas. Und der,
und
wird dann irgendwie,
der experimentiert rum. Ja. Und um sich vor allen Dingen zu retten, aber auch andere, wenn ich das richtig gesehen habe im Trailer und gelesen habe, und wird dann natürlich klassischerweise zu einem Monster. Ne? So. Und haben wir da jetzt eigentlich schon reingeguckt in den Trailer? Ich kann mich gar nicht genau erinnern. Ich glaube nicht, das machen wir jetzt mal.
Was ist passiert?
Ich war dem Tode nahe. Und fühle mich jetzt lebendiger denn je.
Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit. Die Fähigkeit der Echoortung. Und ein übermächtiges Verlangen nach Blut. Wie weit ist es uns erlaubt zu gehen? Um etwas zu beheben, das kaputt ist.
Torge, dein erster Eindruck, was hältst du davon?
Ja, spannend. Also sowieso Jared Leto in diesem ganzen Universum. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, das mit dem Joker. Dass, da gibt es da die einen und die anderen, die das irgendwie mochten. Viele, die es eben nicht mochten.
Ja. Ja, Jared Leto war ja der Joker in Suicide Squad.
Genau, also auf der anderen Seite der quasi des Comic-Schwertes, ne? Auf der einen Seite Marvel, auf der anderen Seite DC.
Ja, genau. Und hat diese Rolle ja, wie wir auch schon hier besprochen haben, an Joaquin Phoenix verloren.
Richtig, ja.
Und zwar nicht so, dass man sagen könnte, ja, hätten sie die Rolle mal lieber bei Jared Leto gelassen. Nein, wir wissen ja, was dabei rausgekommen ist. 11 Oscar-Nominierungen. Und Jared Leto hat ja auch tatsächlich versucht zu verhindern, dass Joaquin Phoenix diese Rolle spielt. Also es gab da einen sehr langen Artikel im Hollywood Reporter.
Ja, ich habe auch zumindest die Überschrift gelesen.
Kann man sich nochmal durchlesen. Er hat in Hollywood viel in Bewegung gesetzt, damit das nicht funktioniert. Und hat sich jetzt, das finde ich beeindruckend, er hat sich jetzt eben diese nächste große Rolle geschnappt, sozusagen.
Genau, ja.
Und hat tatsächlich, spielt wieder mit. Obwohl es ein ganz anderer Film geworden ist. Ich finde, der Trailer sieht doch relativ konventionell aus. Es ist jetzt kein Joker oder sowas geworden in der Richtung.
Ja, das, also erstmal das nicht so arzi-fazi. Also der wird auch wieder wahrscheinlich versuchen, irgendwo auch natürlich eine breite Masse zu erreichen. Nicht, dass die Joker-Verfilmung das nicht geschafft hätte jetzt auf ihre Art und Weise, aber ja, so ein bisschen verspielter, sag ich mal, so ein bisschen mehr Fantasy. Ich meine, der Joker war jetzt ja gar nicht von Fantasy irgendwie angehaucht oder von irgendwas, und der Trailer jetzt sieht auch schon so ein bisschen, also Jared Leto verwandelt sich in so eine Art Vampir oder sowas. Das Genau, also mir sind die Comics jetzt nicht bekannt, deswegen weiß ich ja auch überhaupt nichts über die Handlung und deswegen ja, bin ich gespannt, was da kommt.
Ja, ich auch. Wir wissen mehr im Juni, da wird dieser Film dann starten, ich glaube 6. Juni, wenn mich nicht alles täuscht.
Irgendwas um den Dreh.
Ja, ja, und dann, ich korrigiere das natürlich gerne in der nächsten Folge, wenn es falsch ist, aber 6. Juni stimmt. Ich bin mir fast ganz sicher. Danke, Torge, dass du da warst. Sehr schön, weil also du bist ja nun wirklich, also wenn es jemanden gibt, der sich mit Marvel und mit diesen ganzen Sachen, da bist du ja sehr drin in dieser Welt, ne?
Ich, wie gesagt, ich gucke die Filme, ich finde die sehr unterhaltsam. Bin jetzt noch nicht so weit, dass ich mich jetzt reinsteige und die Comics und die Buchvorlagen oder sowas jetzt noch mit zu konsumieren, aber jetzt die Filme finde ich ganz gut.
Mhm. Aktuell läuft ja bei Netflix gerade The Witcher, haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ich bin gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich komme ja gerade weiter voran mit den Folgen und bin gerade so ein bisschen erschüttert, weil es wird gerade alles komisch. Die erste Episode war so super und plötzlich kommen da so Elfen mit Pappohren, die aussehen wie selbstgemacht und also ich weiß es auch nicht. Ich gucke es weiter, aber muss mal sehen, wie sich das so entwickelt. Aber für alle Fans, und da gibt es ja wahnsinnig viele, die Serie ist sehr, sehr erfolgreich. Jetzt schon mal die gute Nachricht, beziehungsweise ich lasse sie jetzt mal Hauptdarsteller Henry Cavill selbst verkünden. Er hat es in seinen Neujahrsgrüßen auf Instagram bereits angekündigt und hier ist die Nachricht.
Hello everybody, I'm back. I have been enjoying my Christmas break. Perhaps a little too much at some point, but now it's back to work. Pre-production will be starting very shortly on Witcher Season 2. I see that you've all enjoyed Witcher Season 1. Thank you very much for that. And I'm glad you enjoyed it. And I'll be giving you updates on here as time goes on. Of course, you are to expect many more of my thrilling and exciting cardio videos every morning. So see you then. Have fun and thank you very much.
Ja, 4,3 Millionen Aufrufe. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Also wenn Henry Cavill, daran sieht man auch, wie populär der im Moment wieder ist als Witcher. Also, Staffel 2 geht in sehr kurzer Zeit, ist schon in der Vorbereitung, geht jetzt in die Produktion auch. Es wird also eine zweite Staffel geben, also ihr müsst nicht traurig sein, wenn ihr die erste durchgeguckt habt, da müsst ihr jetzt gar nicht so lange warten. Sag mal, Torge, eigentlich wollte ich dich ja nur hier für
für ein kleines Thema verhaften.
Für ein kleines Thema, aber wenn du schon mal hier bist, Messias, hast du das schon gesehen auf Netflix?
Ich habe anderthalb Folgen gesehen.
Ja, ich bin auch nicht wahnsinnig viel weiter, aber wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Es gibt eine neue Serie auf Netflix, die Messias heißt, also Messias. Und in der es im weitesten Sinne darum geht, dass heute, also aktuell,
in der Gegenwart jemand auftaucht,
der behauptet, der Sohn Gottes zu sein. So, auch da gucken wir mal schnell in den Trailer rein.
He's come out of nowhere and we don't know who he is.
What do we know about him?
He's leading desperate people.
So this is a cult?
We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death.
What are you doing in Syria?
Delivering a message.
A message from whom?
My father.
And who is your father?
Ist ganz witzig, Torge, weil wir hatten ja beide so um Weihnachten herum dieselbe Idee offenbar.
Das ist wirklich so. Also das hat mich sehr überrascht, als du vorhin damit zu mir gekommen
bist. Ja, ich habe gesagt, ich habe mit meiner Frau nämlich drüber gesprochen, wie wäre das eigentlich heute, weil man denkt ja immer über die Geschichte nach, weil die natürlich unsere Gegenwart und unsere Vergangenheit geprägt hat wie kaum eine andere. Also,
und unsere Feiertage.
Und unsere Feiertage natürlich auch. Wie wäre das eigentlich, wie würden die Menschen heute reagieren, wenn jemand käme und behaupten würde, er sei der Sohn Jesus Christus, also von Gott, also er sei Jesus Christus.
Ja, und ja nicht nur das zu behaupten, sondern am Ende ja auch irgendwelche Taten zu vollbringen.
Ja, ja, es geschehen da wohl auch Wunder lassen, und also. Das, dann kommt natürlich die CIA, kommt auf den Plan und ermittelt da. Also ich finde es bis hierher ganz spannend. Mhm. Was mich allerdings misstrauisch macht, auf Rotten Tomatoes, das ist ja diese Seite, auf der die Kritiker knallhart zuschlagen und aber auch so Kritiken auswerten. Auf Rotten Tomatoes hat die erste Staffel insgesamt komischerweise nur 40% Zustimmung, was ich mir jetzt gar nicht so vorstellen kann, weil bisher sieht es für mich eher aus wie von mir aus wie 90% Zustimmung oder 80 oder so.
Ja, ist natürlich auch immer abhängig davon, wie sich diese Story entwickelt. Ne? Wenn
man genau.
eine gute Idee hat und die dann aber eher nicht so gut dann weiterentwickelt wird und eben nicht auf das hinausläuft, auf das man vielleicht gehofft hat oder so,
ja.
dann sind viele ja, Kritiker und natürlich auch Zuschauer auch.
Ja, da gab es ja so einige Serien schon. Mr. Robot ist auch so eine Serie, da habe ich viel erwartet und dann am Ende war es dann ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. So, Torge, jetzt bist du aber auch raus. Ich weiß, du musst dir noch was vorbereiten. Ich
bin rausgeschmissen, bevor du mich noch
du bist nicht raus.
Zu einem Vikings-Kommentar kommen
lässt. Ja, genau. Nee, die Vikings hatte ich schon drin, weil du wirst es nicht glauben, hier Björn Ironside, ich glaube, der heißt auf Deutsch wirklich Björn Eisenseite in der deutschen Version, ich weiß es nicht, ich gucke ja immer auf Englisch. Björn Ironside spielt ja in Bad Boys for Life mit, ne?
Ja, so das wäre.
Ja, nicht als Björn Ironside, aber in der Schauspieler. Das wäre ein bisschen komisch, obwohl das hätte ich schon wieder super gefunden. Fragt ihr euch eigentlich auch manchmal, also ich habe mich jedenfalls heute Morgen gefragt, was passiert eigentlich bei Herr der Ringe, ne? Also dieser Amazon-Serie. Da soll,
gibt es da Neuigkeiten?
Ja, da gibt es Neuigkeiten und zwar gibt es jetzt einen Hauptdarsteller. Und zwar, die bleiben also in der Tradition, die ganzen Darsteller, die bisher verkündet wurden, waren ja alles so mehr oder weniger Unbekannte. Mhm. Und ja, es gibt jetzt einen Hauptdarsteller, Robert Aramayo. Ich muss das hier direkt ablesen, weil ich diesen Namen tatsächlich vorher noch nie gehört habe. Und den kennt man aus tatsächlich Game of Thrones, aber auch nur aus einer winzigen Nebenrolle. Aus Staffel 1 muss das gewesen sein. Er hat mal den jungen Ned Stark angeblich gespielt.
Ach, dann weiß ich, wer gemeint ist.
Ja, auf jeden Fall hat der jetzt die Hauptrolle. Also es war eine Zeit lang, war Will Poulter war im Gespräch als Hauptdarsteller für diese Serie. Und jetzt ist es eben Robert Aramayo geworden. Und ich finde es ganz spannend, auch hier, dass sie eben sagen, wir investieren das ganze Geld tatsächlich in die Produktion und eben nicht in irgendwelche teuren Schauspieler. Ja. Finde ich ganz gut.
Das ist ja auch gerade bei so wichtigen und bei so Projekten, von denen man sich auch viel erhofft, ja immer wichtig, dass man da eben nicht irgendwelche Schauspieler nimmt, die schon irgendwie vorbelastet sind oder so.
Ja, genau. Ansonsten ist leider nach wie vor wenig bekannt. Man weiß weder, wann diese Serie starten wird, man weiß nichts über den Inhalt, außer dass es ein Prequel wird, also zur Geschichte von der Herr der Ringe. Und, aber was auch schon verkündet ist, auch eine gute Nachricht für alle Fans, Staffel 2 geht in Produktion, auf jeden Fall. Ach. Obwohl Staffel 1 noch nicht mal angelaufen ist, aber man kann sich eben schon auf eine zweite Staffel freuen und da sieht man auch, dass Amazon sich da langfristig engagiert und eben was ganz Großes damit vorhat.
Bei dem Geld, was sie da bisher schon auf den Tisch gelegt haben,
ja. Kein Wunder. Müssen sie auch, das muss ja irgendwie wieder
jetzt,
reinkommen.
Jetzt einen Rückzug zu machen wäre.
Wäre schwach und es soll ja halt, für Amazon soll es eben Game of Thrones werden. Ne? Ich bin gespannt. Also ich war mit den Filmen ja eigentlich nie so richtig zufrieden. Ich weiß, da werden jetzt viele sagen so, was ist mit denen los? Ich fand doch alle ganz, viele ganz toll.
Was Peter Jackson. Sag mal.
Deswegen hoffe ich jetzt natürlich sehr auf die Serie. Und bevor wir aufhören, es gibt einen neuen James Bond angeblich. Hast du auch gehört, Torge, ne?
Es gibt einen neuen James Bond und man weiß jetzt auch, von wem der Titelsong kommen wird.
Das ist ja nicht wahr.
Ja, habe ich gerade gelesen.
Eben gerade?
Ja.
Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich ja natürlich hier in der weggesuchteten Lounge war und meine ganzen Gäste hatte. Dann erzähl's mir doch bitte mal.
Billie Eilish tatsächlich.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja nicht schlecht. Ja. Das finde ich ganz gut. Und den Titel kennt man doch noch nicht, ne? Also
der wird wahrscheinlich noch geschrieben, produziert und so, aber jetzt gerade wurde offiziell bestätigt.
Ja, guck mal, seht ihr, in der weggesuchte Lounge noch. Da seid ihr so aktuell dabei. Aktueller geht es kaum. Und wie gesagt, James Norton soll angeblich, ist es offiziell noch nicht bestätigt, der neue James Bond werden. Und ich finde es aber gar nicht so unwahrscheinlich, weil damit bleiben sie auch so ein bisschen in der Tradition. Weil die Bond-Darsteller, die sie, auch Daniel Craig war ja kein großer Name, als er Bond wurde. Er ist ja durch Bond erst so groß geworden. Könnte ich mir gut vorstellen und ich finde auch rein optisch passt er schon gut rein. Das Alter passt auch, er ist 34 Jahre alt und hat bisher, also ich habe mal geguckt, also viel kennt man eigentlich noch nicht von ihm. Er hat in Verblendung war ja zum Beispiel zu sehen. Und hat in einer Serie auch mitgespielt. Aber jetzt aktuell ist er auch zum Beispiel in Little Women zu sehen oder in Mr. Jones. Also ein Mann mit viel Potenzial, der sich in dieser Rolle dann eben noch auch entfalten kann. Finde ich auch ganz gut, der eben auch nicht so vorbelastet ist. Ne? Den Bond irgendwie wieder neu definieren kann. Also gut, Idris Elba ist raus, den ich natürlich gern gesehen hätte, der aber viel zu alt war für die Rolle. Und 007 wird in Zukunft offenbar auch keine Frau sein, was ich auch völlig absurd finde. Ich finde, man kann die Frauencharaktere da natürlich gerne weiter ausbauen oder vielleicht eine andere Serie mit einer 00, was weiß ich, Figur. Acht. Aber wie soll James Bond plötzlich eine Frau werden? Das ist ja absurd. So, schön, dass ihr dabei wart. Ich habe mich gefreut, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Und wie gesagt, also wir haben ein schönes, fettes Paket für euch geschnürt. mit Tickets für Bad Boys, für Lindenberg und für 1917, damit ihr auch alles, was wir hier besprechen, euch selber angucken könnt. Torge, schön, dass du da warst.
Gerne.
Guck mal, ich habe dich wie immer unter so einem fadenscheinigen Vorwand hier
das irgendwie immer wieder
reingelockt. Ich habe gesagt, nur 2 Minuten, ja? Nur 2 Minuten zum Morbius-Trailer und schuck, warst du wieder die ganze Zeit hier. Aber du musst auch zugeben, dass unsere Sofas hier in der weggesuchteten Lounge auch verdammt bequem
unfassbar
sind.
Unfassbar bequem.
Ja, und die Chips sind auch gut und überhaupt ist es alles schön. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid. Auch da starten wieder spannende Filme und tolle Serien. Und wir testen das hier auf Herz und Nieren, ob es sich auch wirklich lohnt. Bis dahin macht's gut und passt auf euch auf. Oh, und beinahe hätte ich es vergessen, Parasite, der wunderbare Film aus Südkorea, der übrigens noch aktuell in den Kinos läuft und der für mich keine Überraschung war bei der Nominierung der Oscars. Er hat nämlich 6 Oscar-Nominierungen bekommen und es war ja auch schon vorher gemunkelt worden, also er könnte nicht nur für die Kategorie bester fremdsprachiger Film nominiert werden, wo er ja eigentlich hingehört, sondern auch in anderen Kategorien und es ist auch so gekommen. Parasite ist in Hollywood gerade so populär, dass er eben nicht nur nominiert wird für 6 Oscars, sondern dass HBO auch jetzt schon beschlossen hat, eine Serie daraus zu machen. Finde ich auch, bietet sich an, weil die Geschichte hat wahnsinnig viel Potenzial. Und es ist auch so, dass man aus dem Kino rausgeht, aus dem Film und denkt so, mein Gott, da war so viel drin. Diese Nebenaspekte hätte ich auch noch gerne gesehen. Auf die Serie bin ich schon sehr gespannt. So, und jetzt ist aber wirklich Schluss und wir hören uns wieder kommende Woche.